kommen wir zu was Schönerem. Genau. Jim Carrey sagt von sich selber, dass er gerne alles an Musik hört, was gut klingt.
Das hasse ich bei Leuten.
Ja, eigentlich
das
schon.
Das hasse ich. Wenn du was hörst.
Alles, was im Radio
ja, nee, wenn du mal sagst, was hörst du besonders gern? Ach so, alles. Querbeet. Querbeet ist eine scheiß Antwort für Musik. Was heißt das? Heißt das Roland Kaiser und Rammstein? Das ist, was ist das? Ja, das ist doch Kacke.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Das macht man nicht. Man hört nicht Roland Kaiser und Rammstein.
Und damit frohes neues Jahr, auch von uns, von Henny und Max der Nachtsheim, aka die Nachtsheims, hier in der ersten Folge von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich im Jahr 2022. Ja. Muss man sich immer dran gewöhnen. Das ist wie früher, wenn man im Schulheft oben das Datum reingeschrieben hat, in die rechte Ecke. Und das erste Mal, im Januar war es noch ganz oft durchgestrichen oder durchgekillert, weil man noch dann zum Beispiel dann 2000, naja gut, 2000 war ich da noch in der Schule? Ja, 2001, dann haben wir noch so 2000 und so hat man auch da hingeschrieben. Hallo Papa.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo. Ich habe gerade nachgedacht, bis wann ich in die Schule gegangen bin, aber da war ich schon draußen, 2000.
Solltest du gewesen sein.
Ich glaube, da war ich gerade hinter mich gebracht.
Ja, mein Vater, mit dem sitze ich jetzt in der Oberstufe, der ist oft sitzen geblieben.
Genau.
Erfolgreicher Comedian, aber saudumm.
Genau. Hat viel Glück gehabt.
Hat viel Glück gehabt. Genau. Muss aber auf Tournee immer noch mal zwischendrin heim, weil er noch eine Mathe-Klausur schreibt.
Genau.
Ja, so sind wir heute hier.
Ja, 2022 tatsächlich. Na gut.
Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ja. Es gibt nicht viel Spektakuläres über diesen Abend zu berichten, aber es war alles gut.
Tipptopp. Auch hier genau das Gleiche. Super. Dann kommen wir direkt ins Thema rein.
Ja, jetzt so lauter Leute mit Fragezeichen. Was haben sie denn jetzt gemacht an Silvester?
Nix einfach. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich habe nichts, ich habe Halo gespielt. Das ist ein Videospiel auf der Konsole.
Wie schön.
So, wir haben heute eine wichtige Woche. Heute am Ausstrahlungstag hat nämlich ein wichtiger Mensch Geburtstag, nämlich Jim Carrey ist heute 60 geworden. Ja. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch.
Wird er ja mitbekommen, dass wir das jetzt...
Jim.
Old House. Happy Birthday.
Du alte Haudegen.
Old Haudegen, genau.
genau, Jim Carrey, ein wichtiger Comedian in meinem Leben, ich glaube auch in deinem Leben, auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt, ist 60 geworden. Deswegen morgen bei Kabel 1 der große Jim Carrey-Feiertag quasi, denn abends läuft der Ja-Sager, dann läuft eine Doku, die Jim Carrey-Story, in der auch zwei wahnsinnig kompetente Filmkritiker. Und
unfassbar gut aussehende.
Zwei gut aussehende, kompetente Filmkritiker, Henny und Max Nachtsheim anwesend sein werden. Das könnt ihr euch mal reinziehen.
Das ist wirklich
bei Kabel 1.
Eine Riesenfreude, die zu sehen.
Und danach kommt der Film, über den wir heute reden werden und der in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, in deinem auch.
Ja.
Und der wahrscheinlich einer der besten Jim Carrey-Filme ist, nämlich die Truman Show. Ja. Der läuft dann ab 23.15 Uhr. Bei Kabel 1. Und deswegen reden wir heute ganz viel über die Truman Show, ganz viel über Jim Carrey und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist ein saugeiler Film, saugeiles Thema und da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, geht mir genauso. Gehört tatsächlich auch in meinem Leben, wenn ich mal alle Filme so nehme, die ich geguckt habe, zu meinen, sagen wir mal, Top 30, würde ich sagen. Und ich komme bestimmt auf 1000 Filme oder so. Ganz kurz noch, ich habe ein aktuelles Foto von Jim Carrey gesehen, jetzt gerade mit 60 oder, also das war natürlich nicht mit 60, das war nicht von heute, aber und der sieht top aus noch. Also er ist ja auch einer, der nicht so furchtbar altert, wie auch der Film, über den wir gleich reden. Aber natürlich ist es ja eine schöne Tradition, dass der Film erstmal zusammengefasst werden muss. Und da du das Filmquiz das letzte Mal verloren hast, bist du jetzt auch wieder dran. Ich habe mir überlegt, wie kann man das machen? Und da ja dieser Ort, wie heißt der, Max, der Ort?
Sea Haven,
am Meer liegt in der Truman Show, habe ich mir gedacht, fände ich es schön, wenn so ein Matrose das zusammenfasst. Ja. Und da ich ja weiß, dass du so eine gewisse Affinität zum norddeutschen...
Zum Hamburger reden.
Ja, denkst, und weil ich meine, sag mal, schwieriger kann es für dich nicht werden als für mich der Wiener Dialekt.
Nee.
Und deswegen würde ich einfach darum bitten, dass du so in so einer Meeresatmosphäre...
Meeresatmosphäre.
Ja, genau so.
Unter dem Meer! Mit so singenden Kram. Nein, ich habe schon verstanden.
Ja,
das war gerade Ariel.
Ja, okay, macht nichts. Das war saulustig. Und du weißt schon, also mehr Atmosphäre, ein bisschen mit so Wellen und Möwen und so, ne? Und dass ein Hamburger Seemann den Film zusammenfasst. Dann würde ich sagen, Hein.
Hein Blöd.
Hein Blöd.
Hein Blöd ist hier. Da muss ich mich mal ganz kurz mal. Ja, moin, moin, ihr Landratten. Guck mal, wer da ist, euer Heinzi Blödsen. Da habe ich mir mal wieder eine Geschichte ausgedacht, ne? Passt mal auf, ihr Kleinen. Da geht's ein bisschen rund hier. Die runden unter einem Kutter bei der Marie, wenn die nochmal Schnottschicht hat. Naja, also, Freunde, da
Da gab's mal so einen Typen, den Truman Burbank. Ne? Das war so eine ganz verrückte Nudel. Der hat gearbeitet und dann ist er schlafen gegangen und dann ist er morgens aufgewacht. Und er hatte eine Frau, die Meryl. Und er hatte eigentlich so ein gutes Leben, ne? Der hatte so ein gutes Leben, wie so ein ganz normaler Mensch hatte der so ein gutes Leben. Und dann hat er immer so da, hat er in seinem Haus gewohnt. Er hatte so ein richtiges Haus. Kein Boot hatte der, sondern hatte ein Haus, Leute. So richtig, das ist auch ein Millionär wahrscheinlich. Und dann hatte der noch einen besten Freund, den Marlon. Ja, der hatte nur den Marlon und die Meryl. Und dann haben die da...
War ein Schiff.
Das war eine tolle Schiffsgruppe. Ja, da hinten kommt wieder einer. Vorsicht, Leute. Da kommen schon die Wale vorbei hier. Die wollen auch noch mal zuhören. Naja, auf jeden Fall hatte der dann da so, ein ganz normales Leben geführt. Aber der wusste eine Sache nicht. Denn der hatte überall waren da Kameras. Und der war den ganzen Tag unter Beobachtung. Versteht ihr? Die haben überall die Leute zugeguckt. Die ganze Welt hat ihm zugeguckt, wie der morgens auf Toilette ist und hatte vielleicht mal ein bisschen Dünnschiss oder sowas. Hat die ganze Mannschaft hat zugesehen. Und die ganze Leute, da war immer, egal was der gemacht hat, ob der abends noch mal irgendwie, ob der noch die Tagesthemen geguckt hat, ob der nochmal über seine Alte drüber gerutscht ist. Na. Und dann die Wälder dazu geguckt. FSK 12 ist der Podcast. Naja, und dann war auch mal verliebt in die Lorin, aber die haben die dann sofort aus der Sendung raus, weil die nicht wollten, dass der mit der da, sondern mit der anderen da zusammenkommt, weil das alles geplant war. Und dann haben die weggeschickt. Haben gesagt, die ist weg. Und eben sein Vater ist auch gestorben, damit er die Stadt nicht verlassen muss. Weil er fährt nicht so gerne Boot, der Truman. Der mag das mit dem Boot von nicht so gern. Weil der Vater ist am Meer gestorben. Und ja, so wie der Karl-Heinz damals. Ruhe und Frieden, Karl, wie nochmal ein bisschen Salz ins Wasser. Naja, auf jeden Fall. Da hat er dann immer versucht, da immer abzuhauen. Aber er kommt auch nicht weg aus dem komischen Sea Haven. Ja, weil die lassen den noch nicht raus. Ne? Die müssen ja die Sendung da am Laufen halten. Und irgendwann merkt er das, dass da so ganz viele Leute sind. Weil da gibt's noch Christoph. So, der Christoph sitzt oben in der Sonne drin. Und der Mond, weiß man nicht so genau. Der guckt dann immer runter auf den und sagt so, du Rummel, du machst jetzt erstmal hier, jetzt gehst du erstmal Müll rausbringen. Und dann musst du immer vorsichtig. Das ist so schlecht.
Komm mal zum Ende.
Ja. Oder ja, auf jeden Fall merkt er dann, dass er beobachtet wird und das fühlt er nicht so gut und dann will er abhauen und dann versucht er da auszubüchsen und merkt auch, dass die Lore noch lebt und dann will er dazu der. Naja, und dann passiert so viel Spannendes, das kann man alles gar nicht zusammenfassen. Aber das kann man sich ja nochmal...
Gott sei Dank.
Das kann man sich ja selber nochmal rein vor. Ja. Morgenburg, Kabel 1, Leute. So, jetzt gehe ich immer weiter. Hup, hup. Oder muss ich mal runter nochmal? Muss ich mal runter zum Fischerchor. Tschüss.
Ja. Ach, du liebes. So, würde jetzt mal mich interessieren, wenn das jemand jetzt so gehört hat, ne? Und er soll das wiederholen.
So, Leute, die Truman Show noch nie gesehen haben, sind so.
Sind jetzt raus. Sind jetzt spätestens.
Was?
Oh Gott, das klingt komisch.
Den will ich nicht gucken.
Den will ich auf gar keinen Fall gucken.
Den will ich nicht gucken. Ja.
Dabei genau. Und ich will so auch nie wieder nach Norddeutschland.
Kommt zu uns.
Ach du liebe Zeit.
Also, das wäre natürlich schade, wenn ihr euch den nicht anguckt, weil das ein ganz fantastischer Film ist. Das ist einer meiner absoluten, wie du auch schon vorhin gesagt hast, ganz weit oben im Ranking, im persönlichen.
Absolut. Und du hast, wenn wir so einsteigen dürften, dieser Film hat in deiner Kino-Vita nochmal so eine spezielle Rolle, weil?
Das war tatsächlich der allererste Film. Wann kam der raus?
98.
Da war ich 14. Da war das der allererste Film, den ich alleine im Kino geguckt habe. Also sonst bin ich ja immer mit Freunden oder sowas, mit Familie ins Kino gegangen. Und ich weiß, dass an dem Tag noch was anderes im Kino lief, was meine Mutter aber sehen wollte. Und da lief damals, bei uns im Rottgau haben wir alle Kinos auch dann irgendein zweites Kino noch bekommen, einen zweiten Saal. Und Mama wollte den anderen sehen. Und dann bin ich alleine in die Truman Show gegangen und habe alleine die Truman Show. Das war der erste Film, den ich alleine im Kino erlebt habe. Mag ja generell gerne alleine ins Kino gehen, weil ja früher so als Kind hat man sich das nie vorstellen können. Das ist ja eigentlich was Gesellschaftliches, aber irgendwie mag ich auch alleine ins Kino gehen. Mhm. Halten wenigstens alle die Schnauze. Und deswegen war das der allererste Film, den ich so erlebt habe. Und dann auch gleich noch so ein intensiver. Mhm. Und ich weiß, dass ich rauskam und Tränen überströmt da stand, weil er mich so fertig gemacht hat. Auf eine positive Art und Weise. Und Mama habe ich nur angeguckt und was ist denn mit dir? Was ist jetzt eigentlich los? Ich habe die Truman Show geguckt, war ein bisschen krass.
Das glaube ich. Also vor allem, wenn man den erstmal allein verarbeiten muss. Ich habe den damals eben, ich weiß, dass ich im Kino drin war mit ein paar Freunden und wir haben wirklich danach, was ganz, ganz selten ist, wenn man mal ehrlich ist, den ganzen Abend darüber gequatscht. Also wir waren noch in der Kneipe, das ging noch, bis die Kneipe zugemacht hat, waren wir bei diesem Film und seinen Prophezeiungen und seinen allem, was er erzählt und wir waren wirklich vollkommen geflasht. Und ich habe ihn dann auch noch, wie oft hast du ihn gesehen seitdem?
15 Mal oder so.
15 Mal?
Bestimmt. Ich habe den, als ich den dann auf VHS bekommen habe, kurz nach Release, habe ich den dann noch sehr, sehr, sehr oft geguckt.
Und wie ist denn das, wenn man so einen Film jetzt, sagen wir mal, über die Jahre immer wieder mal guckt? Ändert sich die Wahrnehmung? Also, weil ich habe jetzt mal, ich habe damals, mein, du weißt ja, meiner war ja Dschungelbuch, aber den habe ich halt 6 Mal in einer Woche gesehen. Da hat sich jetzt so an der Wahrnehmung nicht in den paar Tagen bei einem kleinen Jungen so viel verändert.
Aber wenn man den immer wieder guckt, ich muss sagen, der ist einfach wahnsinnig gut gealtert. So, es ist ein bisschen so, der Film ist ja sehr prophezeiend quasi, so ein bisschen, was den Umgang mit Medien angeht. Natürlich nicht ganz so extrem, aber es hat ja schon sehr, sehr viel Reality-TV danach den Weg ins Fernsehen gefunden. Und dann, als die erste Staffel Big Brother oder sowas lief, dann hat man immer gesagt so, okay, das ist jetzt, die Truman Show wird jetzt Realität. So, was natürlich noch weit davon entfernt war. Aber trotzdem so dieses so, wir sehen Menschen dabei zu, wie sie normal leben. Das wurde dann immer wieder, der Film wurde eine Metapher für diese Form von Reality-TV.
Mit was er ja auch in seiner Zeit in Verbindung gebracht worden ist, während er geschnitten worden ist, ist ja Lady Di gestorben. Und das war ja diese Jagd, diese Flucht vor dem Paparazzi. Und das hat man später auch immer wieder in Zusammenhang gebracht. Also auch Peter Weir hat gesagt, als sie den Film geschnitten haben, 97 ist das dann passiert. Und sie hatten ein ganz beklemmendes Gefühl. Also Peter Weir, der Regisseur, der hat dann gesagt, hat alle ein ganz komisches Gefühl beschlichen, weil das auf einmal passierte, während sie den Film schnitten, der so eine Vision hatte. Aber dieses Unglück und dieser Tod von Lady Di war natürlich trotzdem irgendwie, stand schon in einem erkennbaren Kontext. Nicht jetzt im realen Zusammenhang, aber sagen wir mal so im ideologischen Zusammenhang. Mhm. Und das ist war schon interessant, ja. Tatsächlich, der Film hat sehr, sehr viel vorausgesagt und steht tatsächlich wirklich so als der Begriff für solche Sachen wie Big Brother oder überhaupt so voyeuristisches Fernsehen.
Ja, absolut.
Ja, wenn du jetzt den Film so oft gesehen hast, hast du so Lieblingsszenen? Also hast du so irgendwie oder bestimmte Art von Szenen, die du besonders magst? Weil er hat ja sehr unterschiedlich, er hat ja ein paar sehr lustige Szenen.
Ja. Also ich finde zum Beispiel sehr lustig, wenn er in dem Reisebüro sitzt. Und im Reisebüro hinten hängen dann so Plakate, wo so Blitze sind und dann Flugzeuge, also fliegen ist nicht so gut. Und so. Also diese Gehirnwäsche, die man ja immer unterbewusst mit ihm betreibt, die finde ich schon sehr lustig und manchmal auch so ein bisschen lustig plump, aber im positiven Sinne in den Film geschrieben. Die mag ich sehr gern. Ich mag aber auch den ganzen emotionalen Ansatz. Ich mag das Finale ist halt bombastisch, so. Wenn er da steht und dann sagt, und dann, wenn wir es heute nicht mehr sehen, schönen Tag, guten Abend, gute Nacht. Das ist schon, boah, Gänsehaut.
Ja, ich mochte sehr die, wenn ich einhaken darf, diese Pannen. Also meine Lieblingsszene ist im OP, wenn der Typ dann irgendwie diese OP ausführen soll und das ist halt eben nur ein Schauspieler und er hat keine Ahnung und die stehen da und das ist so, und was macht er jetzt? Irgendwie soll das Bein amputieren oder was weiß ich irgendwie und dann mache ich jetzt da mal hier so einen Schnitt irgendwie so und weiß so nix. Oder auch der Typ, der im Bus fahren soll oder das Boot, also der nicht mal den ersten Gang vom Bus reinkriegt, weil er halt eben nur ein Statist ist und einfach nur da drin sitzt und das, die mochte ich wahnsinnig. Also gerade diese, wo Leute zeigen, dass sie nichts können irgendwie, weil sie eben nur Statisten sind. Ist natürlich auch toll, ist die Szene mit dem Regen, ne, wo er am Meer ist, an der Küste. Auf einmal kommt so wie aus einer Wolke so ein Regen runter, weil anscheinend die Regenanlage oben nicht wirklich funktioniert, bevor sie dann ganz einsetzt. Aber erstmal steht er nur in einem Schauer und dann geht er aus dem Schauer raus und der Schauer folgt ihm dann. Also siehst du, die Regie versucht verzweifelt, ihn voll zu regnen oder regnen zu lassen. Das ist schon saulustig. Also die haben schon einen sehr auch ironischen Umgang gefunden, auch diesen Voyeurismus auch teilweise auch lächerlich zu machen.
Aber natürlich immer interessant sind diese ganzen Leute, die du halt immer wieder siehst, die das gucken. Ne? Also der Schnitt aufs Publikum.
Mega.
Der ist ja auch immer sehr amüsant, so mit dem Typen, der in der Wanne hockt. Diese alten Frauen, die in dieser Bar stehen.
Ja.
Das ist schon immer irgendwie sweet. So, ich mag den, keine Ahnung. Der hat eine unfassbare Magie, der Film, und die hat er auch immer beibehalten. Also das muss man dem Film wirklich, der ist in keinster Weise gealtert.
Nee,
und deswegen bräuchte der auch nie ein Remake, weil der für sich Gottes so zeitlos ist. Das ist granatenstark gealtert, muss man wirklich sagen.
Ja. Auf jeden Fall gebe ich dir recht, der Film hat also auch jetzt eine Magic, die wirklich erstaunlich ist. Ich habe auch teilweise wieder ähnliche Gefühlslagen gehabt, während ich den geguckt habe. Und das ist halt wirklich eine Qualität, wenn ein Film das schafft.
Das ist wirklich ein zeitloser Klassiker, das kann man wirklich sagen. Ja. Also wenn wir von besten Filmen aller Zeiten reden, dann reden wir definitiv von der Truman Show.
Ja. Und, den können wir tatsächlich mit bestem Wissen.
Mit allerbestem Wissen empfehlen, ja.
Ja.
Dann lass uns doch mal ein bisschen reingehen.
Ja, lass uns reingehen. Der Film gibt ja viel her. Wir merken ja jetzt schon, sind jetzt schon schwer am Quatschen. Vielleicht machen wir es mit dem Cast nicht zu ausführlich. Mhm. Zumal auch Jim Carrey 60 wird und der ist ja auch das Zentrum auch ein bisschen heute. Aber Laura Linney muss ich natürlich trotzdem als erste erwähnen im Cast, weil das ist auch eine von den Schauspielern, die ich total schätze. Ich mich immer freue, wenn die irgendwo auftaucht. Mhm. Wobei ich finde, dass die, ist eine von den Menschen, wo ich denke, dass die so später mir fast noch besser gefallen hat, als jetzt in der frühen Rolle, meinetwegen bei Truman Show. Ich habe die das erste Mal bewusst wahrgenommen in Tatsächlich Liebe.
Ach ja,
genau. Ja, da ist sie mir das erste Mal aufgefallen. Und dann habe ich sie noch sehr, sehr toll wahrgenommen in The Big C. Ist eine Serie, wo sie eine relativ biedere Frau spielt, die dann an Krebs erkrankt und dann einen sehr tapferen, teilweise ironischen, zynischen Umgang damit pflegt irgendwie. Mhm. Und mit Oliver Platt an ihrer Seite als Mann, eine ganz großartige Serie. Hast du die mal gesehen? Mhm. Kann ich dir empfehlen. Ist auch, kann man echt auch noch gucken. Sind 4 Staffeln, die wirklich also zu den wirklich sehr, sehr guten Serien gehört. Und dann gab es natürlich noch die Geschwister Savage oder Savage, das weiß ich jetzt nicht, wie immer. Mit
Savage
mit Philipp Seymour Hoffmann, wo sie das Geschwisterpaar gespielt haben, glaube ich, auch eine Oscar-Nominierung bekommen haben. Der hat 3 Oscar-Nominierungen und so weiter. Und dann hat sie noch gespielt in Ozark mit, wie heißt der, Jason Bateman. Mhm. Genau, auch eine ziemlich coole Serie, düstere teilweise Serie und so. Und da habe ich sie auch nochmal gesehen. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr Filme, das ersparen wir uns jetzt mal, ist das Auflisten. Aber das ist auf jeden Fall jemand, den ich gerne sehe.
Mhm. Okay, mag die auch. Ich mag auch Natasha McElhone, die spielt nämlich die Lauren, seine große Liebe. Die wurde 1969 in Walton in Thames in England geboren, hat in Filmen wie zum Beispiel Ronin oder Solaris mitgespielt, war dann auch in Californication, da war sie die Ex-Frau von Hank Moody oder auch Designated Survivor.
Stimmt, da habe ich da das letzte Mal gesehen.
War sie auch dabei. Genau. Und hatte auch 2008 einen relativ schweren Schicksalsschlag, als sie mit ihrem dritten Kind schwanger war, aber dabei ihr 43-jähriger Mann einfach an einem Herzinfarkt gestorben ist. Also nicht die schönste Grundlage, vor allem wenn sie da mitten noch, war sie ja mitten im Saft von ihrer Karriere quasi. Ja, und krass. Ja, krasse Geschichte.
Krass.
Ganz wichtiger Name in der Liste von Leuten, die bei Truman Show noch mitspielen, ist natürlich Ed Harris. Ja. Der wurde 1950 in New Jersey geboren. Und gilt immer so ein bisschen als der optimale Nebendarsteller. Aber da weiß man immer, zumindest Ed Harris weiß ich immer, schon, wusste ich schon als Kind, das ist Ed Harris. Der ist mir zum ersten Mal nämlich in Apollo 13 aufgefallen, hat dann aber auch in allerhand anderen Filmen mitgemacht, im Sumpf des Verbrechens, in Nixon, dann hier Needful Things in einer kleinen Stadt.
A Beautiful Mind. Das ist der Stephen King, ne?
Genau. Oder diesen Laden.
Ja, genau.
Dieser Laden gegründet vom Teufel quasi. Der menschliche Makel oder auch Pollock. Und für Pollock war er dann sogar mit dem Oscar nominiert. Ich hatte ihn jetzt zuletzt gesehen in Westworld. Da hat er auch mitgespielt oder spielt er mit.
Stimmt.
Ja.
Ja, Ed Harris ist großartig. Hat irgendwie so, der hat eine so eine, wie soll ich sagen, so eine ausstrahlende Größe irgendwie. Ich weiß nicht,
Der ist auch in dem, der hat so eine.
Der ist so eloquent und so.
Eloquent trifft's.
Ja.
Der ist, egal ob als guter oder böser, wahnsinnig eloquent.
Ja.
Der hat ein bisschen was, was Michael Keaton auch hat.
Ja, genau. Ja, einfach ein super gutes Gesicht. Gute Ausstrahlung, genau.
Über wen wir auch noch natürlich ganz kurz reden müssen, ist Stefan Friedrich. Das ist der Synchronsprecher von Jim Carrey.
Ja, genau.
Die deutsche Stimme. Und spricht auch Vince Vaughn, John Turturro, Oliver Platt oder auch, hat auch schon Meatloaf synchronisiert.
Na also.
Unter anderem in Fight Club.
Meatloaf, geil.
Genau.
Geil. Und genau, wo wir gerade über Synchronstimmen sprechen, da möchte ich noch einen Satz, weil wir über Ed Harris gesprochen haben. Ich finde, die Christoph, die Rolle von Ed Harris in Truman Show, die wird ja gesprochen, also die deutsche Stimme von Ed Harris heißt Wolfgang Kundrus, der auch übrigens Jeff Daniels und Sam Neill spricht unter anderem. Und ich finde wirklich diese, also das ist unglaublich lippensynchron, weil der Christoph ist ja ganz oft in einer riesigen Totalen zu sehen. Nicht in einer Totalen, genau das Gegenteil, in einer Nahaufnahme. Und das ist sowas, du denkst wirklich, also du hast nicht den Verdacht, dass das eigentlich ein englischsprachiger Schauspieler ist. Allerdings, das ist wahnsinnig gut synchronisiert und auch von der Intention her, dieses sanfte, aber leicht bestimmende. Also ich finde das eine wirklich ist mir beim Filmgucken jetzt aufgefallen, wie gut ich die Synchronisation von Ed Harris finde. Mhm. Achtet mal drauf, wenn ihr Lust habt, den Film euch anzugucken nach unserem Podcast hier. Das ist nochmal so einer von den vielen, vielen Qualitätsmerkmalen, die der Film hat. Ja.
Okay.
Und dann gibt es noch ein lustiges Dings. Es gab einen der Co-Produzenten, Scott Rudin. Und das ist tatsächlich einer von einer Handvoll Filmschaffender, die sowohl den Emmy, den Grammy, den Oscar und den Tony Award gewonnen haben. Und das gilt in Hollywood wohl so. Was ist denn das so? Wie wahrscheinlich, wie wenn man Wimbledon, Flushing Meadow und die Australian Open und das andere Turnier noch gewonnen hat. Also, genau, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, du weißt natürlich erst recht nicht, wie es heißt, wenn man alle 4 großen Tennisturniere gewonnen hat. Aber Grand Slam. Hm. Doch, den Grand Slam. Sind es 4?
Ich habe keine Ahnung von Tennis, ey. Wer guckt Tennis?
Weißt du, manchmal sollte man sich die Ausflüge in so andere Sphären auch einfach sparen.
Ja, wenn man den Vergleich nicht so hundertprozentig
aber das Blöde, kann. Das Blöde ist, dass mein Maul schon angefangen hat zu reden, bevor mein Kopf zu Ende gedacht hat. Und das war einfach genau das. Eigentlich habe ich es gerade schon bereut, dass ich überhaupt drüber gesprochen habe. Weil jeder, der sich jetzt mit Tennis auskennt, wird am jetzt zuhören und sagen, oh Gott, Nachtsheim. Peinlich, wie peinlich. Deswegen lass uns schnell weg vom Grand Slam kommen. zum Film selbst.
Zum Grand Slam des Schauspielertums, Jim Carrey. Oder?
Nee, das ist ganz Quatsch. Der Grand Slam ist ja, wenn man mehrere Turniere gewinnt. Okay. Und nicht, wenn man ein Schauspieler ist.
Stimmt.
Okay, vielleicht kann man es auch rausschneiden.
Nö, das lassen wir mal drin. Wir uns alle zmahnen mal.
Ja.
Aber wir müssen natürlich noch mal ganz kurz Jim Carrey erwähnen, bevor wir dann in den Film reingehen und dann auf Jim Carrey generell kommen.
Ja.
Jim Carrey ist natürlich der Mittelpunkt des Films.
Ja.
Als Truman Burbank, und er hat in sehr, sehr vielen wichtigen Filmen mitgespielt. Über 50 Filme sind es in seiner Liste. Darunter zählt Ace Ventura eigentlich als der große Durchbruch. Der Dummschwätzer, Dumm und Dümmer, Cable Guy, der Mondmann, die Truman Show, vergisst man nicht, Dick und Jane, der Ja-Sager, Bruce Allmächtig, Lemony Snicket.
Ich habe sie alle gesehen.
Und du hast sie alle gesehen?
Ich habe alle, die du aufgezählt hast, genannt habe ich wirklich alle, ich schwör's, alle gesehen.
Der Dummschwätzer habe ich nie gesehen. Cable Guy habe ich nie gesehen. Dick und Jane habe ich nie gesehen.
Ja, das ist ein
Der
Versäumnis.
Ja-Sager habe ich nie gesehen.
Dick und Jane gehört zu meinen persönlichen Jim Carrey-Lieblingsfilmen.
Hast du in dieser Doku waren, hast du das auch schon gesagt.
Ja, krass. Genau.
Er hat Golden Globes bekommen für die Truman Show und Der Mondmann. Der Mondmann, auch ein ausgezeichneter Film, wo er Andy Kaufman quasi spielt. Sein jüngster Filmauftritt ist aktuell in Sonic the Hedgehog.
Mhm.
Eine Videospielverfilmung, die auch gerade einen zweiten Teil bekommt. Und er war noch in dieser Serie zu sehen.
Kennst du, ganz kurz einhaken, mir sagt das jetzt gar nichts. Bin jetzt
Was
auch
ist
kein,
Sonic?
Ja, ich bin ja auch kein Videospiel-Freak. Kenne mich damit auch nicht so aus, habe lange nicht das Hintergrund.
Also ich kann dir sagen, dass der Raum, in dem wir gerade uns befinden, dass hier auf jeden Fall schon Sonic gespielt wurde, weil du früher warst ja, Sonic war ja der blaue Igel.
Ja, das war, ich weiß, wer Sonic ist, weiß auch, dass ich rede von dem Film.
Ich habe den Film geguckt, der
das
kam
war meine Frage.
Anfang der Pandemie, also Anfang 2020 raus. Und da muss man sagen, da hat er wieder so eine richtig typische Jim Carrey-Rolle gehabt. Die war so richtig so, also sehr viel mit Mimik, sehr viel Jim Carrey. Sehr viel früher Jim Carrey. Mhm. Und das muss ich aber auch sagen, fand ich geil, weil ich das so lange nicht gesehen hatte. Also ich hatte so lange nicht mehr diesen Gummiface Jim Carrey gesehen. Und deswegen hatte ich irgendwie Spaß damit. Und da ich auch irgendwie Sympathisant mit der Figur Sonic bin und eigentlich finde, dass es absolut quatschig ist zu so einer Figur, die in dieser, also das Sonic hat ja nicht so viel mit dem zu tun, was da eigentlich in dem Spiel passiert.
Mhm.
Aber irgendwie haben sie das ganz gut hinbekommen. Und ich meine, wenn du einen zweiten Teil machst, dann lief's ganz gut. So. Für den ersten. Mhm. Und die Leute haben das irgendwie gemocht. Ja, das ist das, was ich jetzt erstmal auf die Schnelle zu Jim Carrey sagen kann. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Film.
Genau. Ursprünglich, was ganz interessant ist, sollte der Drehbuchautor, sollte auch Regie führen, Andrew Niccol. Und dann haben sie, weil sie am Anfang, sind sie davon ausgegangen, die Filmfirma, dass das so ein sehr teurer Kunstfilm werden soll. Ne? Also vom thematischen her, aber auch so wie von der Umsetzung und so. Dann haben sie aber gemerkt, dass der Film teurer wird, nämlich dass er irgendwie, allein schon weil Jim Carrey irgendwie 12 Millionen Dollar Gage bekommen hat, was 8 Millionen Dollar weniger waren, als er normalerweise kriegt. Zu der Zeit, er hatte sich dann diese 20 Millionen Dollar Grundgage erarbeitet, haben sie dann, als sie gemerkt haben, dass der Film wird teurer, haben sie dann auf einmal dann irgendwie Schiss bekommen und haben dann eben Peter Weir ins Boot geholt, weil sie auf einmal dann gedacht haben, jetzt muss das Ding dann doch irgendwie kommerzieller getrimmt werden, weil es wäre dann schon schön, wenn der dann vielleicht seine Kosten einspielt.
Mhm.
Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Also der Drehbuchautor Andrew Niccol war am Anfang irgendwie so nach dem Motto, du machst das, Andrew, und dann, nee, lass mal lieber.
So, du bist gerade vielleicht auch ein bisschen teuer.
Ja, genau.
Dafür, dass am Ende dann vielleicht so artsy wird. Bis heute mutmaßt man, dass der Film wahrscheinlich inspiriert wurde durch Twilight Zone. Twilight Zone war so eine sehr, sehr, sehr bekannte Mystery-Serie, die in den USA lief. Bei uns war das nie so ein Thema.
Nee.
In Episode 64 gab es nämlich eine Folge über John Selig, der hinter seinem Badezimmerspiegel eine Kamera entdeckt.
Mhm.
Und dann kommt ein Mechaniker vorbei, bringt ganz hastig diesen Spiegel wieder an. Und gesteht ihm aber dann, dass Johns Leben ein komplett erfundenes Fernsehspektakel ist, das 24 Stunden am Tag ausgestrahlt wird. Das klingt doch sehr nach.
Das klingt
mir doch bekannt vor.
Ja, das. Ja, ja gut, ich meine, sagen wir mal jetzt, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Hinweise.
Aber ich glaube, dass es immer sowas gibt. Zum Beispiel, es gab doch auch mal diesen. Es gibt ja den Simpsons-Film, und da geht es um diese Kuppel,
genau.
Ne, die ist über Springfield abgestellt worden. Später gab es ja diesen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
Es war eine Serie,
die dann im Endeffekt einfach das gleiche Thema hatte.
Ja, genau.
So, dass einfach eine Kuppel über eine Stadt kommt und die wird abgegrenzt.
Ich habe die erste Staffel gesehen, die zweite habe ich dann irgendwann auch gesehen, fand es aber nicht so doll, wie
ich es gedacht habe. Aber genau, das war ja dann, also ich glaube, dass du immer wieder so Querverweise hast, dass vielleicht sogar aus was Spaßigen wie den Simpsons oder sowas, dass du dann Inspiration rausziehen kannst, die dann später nochmal irgendwie. Also das habe ich schon immer mal wieder erlebt, dass so Kleinigkeiten, die irgendwo in einem Nebensatz gefallen sind in der Serie und in einem Film, dass daraus später nochmal ein anderes Thema wurde, weil das einen jemanden inspiriert hat.
Ja, das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Sagen wir mal, wenn jetzt diese eine Twilight Zone-Folge irgendwie jemand inspiriert hat, vielleicht daraus so einen geilen Film zu drehen.
Und Twilight Zone war eh super inspirierend für die USA und ihre Popkultur.
Ja, und der Film hatte ja trotzdem so viel an eigenen Ideen und deswegen.
Das ist halt, was machst du draus, ne?
Ja, finde ich jetzt auch. Also das.
Wenn aber so eine kleine Inspiration drin ist, finde ich das eigentlich immer eher ganz flügelnd.
Ja, wie gesagt, nochmal ganz kurz zu Jim Carreys Gehaltskürzung. Er hat das dann großzügig in Interviews später gesagt, dass er diese sehr große Gehaltskürzung in Kauf nehmen würde, weil ich bin ja auch Schauspieler, um interessante Dinge zu tun. Hm. Gut, 8 Millionen Dollar haben oder nicht haben ist klar, aber 12 Millionen Dollar für einen Film.
Das ist schon mal gut essen gehen.
Ja, da kann man schon mal nicht so, ist jetzt nicht so richtig schlecht.
Hm. Er war ja nicht der einzige große Hollywood-Name, der in Truman Show Platz finden sollte, sondern eigentlich war für die Rolle als Christoph, also als der Regisseur oben in der Kuppel, Dennis Hopper vorgesehen. Ja, großer Star, Easy Rider und so weiter und so fort. Und Peter Weir war aber damit mit der Leistung von Dennis Hopper so unzufrieden, dass er gesagt hat, das will er irgendwie nicht mehr.
Das heißt, der hat schon gedreht gehabt dann.
Der hat schon gedreht gehabt.
Das heißt, der war eigentlich gesetzt?
Der war schon gesetzt, okay. Und er war aber mittendrin in den Dreharbeiten so unzufrieden. Und da war auch schon richtig viel. Also 2 Monate hat es gedauert, bis man zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und das Ding ist, dass man dann, Ed Harris kam dann quasi am Set vorbei. Man hat ihm das Drehbuch in die Hände gedrückt und hat gesagt, pass mal auf, können Sie sich nicht vorstellen, das war donnerstags, du müsstest aber dienstags anfangen zu drehen. Und da waren aber schon alle Szenen mit Jim Carrey auch gemeinsam abgedreht. Das heißt, die haben sich nie am Set kennengelernt. Und er musste dann irgendwie schnell dieses Arrangement hinbekommen, musste dann da irgendwie sein Zeug lernen. Und dann wurde er in diese Rolle gedrückt. Und Peter Weir hat ihm dann sogar noch irgendwie, um noch besser in die Rolle als Christoph reinzukommen, eine Biografie geschrieben über diese fiktive Figur Christoph. Und hat gesagt, ja, zum Beispiel, dass er mal einen Film über Obdachlose gedreht hat, für den er einen Preis erhielt.
Also alles erfundener Kram.
Ja, genau. So einfach, um die Figur noch lebendiger zu machen für Ed Harrison, dass er schneller Zugang zu gewinnt. Und es war auch sogar die Idee, dass man ihn bucklig machen sollte. Aber dann hat er gesagt, dass mit dieser Buckelprothese ist totaler Quatsch, die legte ab. Und so wurde Christoph ein ganz normal aussehender Mann und ohne Buckel.
Aber da, interessant ist, weil du sagst, dass sie darüber nachgedacht haben, dass der einen Buckel hat, also dass er eine Behinderung hat. Der Ed Harris läuft sehr eigenartig in dem Film als Christoph. Der läuft immer so ein bisschen.
Hat so einen leichten Humpelgang
drin. Ja, so einen leichten Humpelgang drin. Also das kommt bestimmt daher, dass sie am Anfang überlegt haben, wir würden den gerne auch körperlich ein bisschen anders anlegen. Dann hat man vielleicht, klar, Buckelprothese war zu viel, nervt vielleicht auch irgendwie, dass jeden Tag dann in der Maske anlegen zu müssen und so weiter. Aber er läuft wirklich eigenartig. Also da habe ich echt drüber nachgedacht. Das ist mir jetzt beim wiederholten Gucken ganz stark aufgefallen. Und was auch interessant ist, nämlich, das habe ich gelesen, dass Ed Harris später, dann nachdem er dann Christoph die Rolle verinnerlicht hatte, hat er dann irgendwann gesagt, ich persönlich konnte Christoph verstehen, weil er baut ja diese ganze Stadt für Truman, in dem Moment, wo Truman als Baby zur Welt kommt und als Baby dann ist, dann taucht er darin ein. Und es ist nicht nur ein Job, es ist auch nicht nur eine Fernsehsendung, es ist seine Schöpfung, also Christophs Schöpfung. Er kann die Sonne wecken, er kann den Regen wecken und er fühlt sich wie Gott und sein Ego wächst und wächst und wächst. Und das konnte Ed Harris gut verstehen und ich finde, das merkt man auch in der Interpretation seiner Rolle, weil er spielt den unfassbar glaubwürdig.
Das stimmt.
Interessant, also das ist so Method Acting jetzt mal wirklich mit der Birne absolut praktiziert. Ist gut.
Das ist mega. Gehen wir mal ganz kurz aus dem Film raus. Gehen wir mal um sowas wie zum Beispiel das Terminieren von Filmstarts. Denn das war immer zu dem Zeitpunkt, vor allem als Kino ja richtig boomt und das war so eine Zeit, aber Kino ja richtig groß, war das ein riesengroßes Problem. Deswegen hat man den auch zweimal verschoben, weil der immer wieder mit Sachen konkurrierte wie Speed 2, Man in Black, Con Air, Titanic. Ja,
okay,
so
Titanic.
So zwei richtige. Ja. Und deswegen hat man den gleich zweimal verschoben. Am Ende war er dann nur im A Perfect Murder, war dann sein Hauptkonkurrent. Das war so eine Hitchcock-Remake-Geschichte. Und das hat nicht so wirklich viele Leute interessiert. Ja. Also nicht so wie Truman Show, deswegen war das
aber für ihn okay. Weißt du, fällt mir gerade was ein, Max. Auch wenn es jetzt ein bisschen, aber wir dürfen ja auch ab und zu mal in unser eigenes Leben schwenken, wenn es so darum geht. Die Amis haben damals ja begriffen, okay, da kommt so ein Film, der heißt Titanic und das ist anscheinend ein Riesending und so. Und das Thema, weiß man ja, um was es geht und so. Also lass mal lieber, ja, James Cameron und dann auch noch die Top-Besetzung. Also hat man den Filmstart verschoben. Wir hatten das mal wir fahren jetzt mal in die Amateurliga runter. Also wir hatten mal eine Serie im Hessen-Fernsehen, der Gerd nicht, die hieß Comedy Tower. Und da hatten wir, das war so ein Talk. Wir haben also die etwas älteren Comedians, hatten wir immer einen jungen Comedian zu Gast. Unter anderem Bully und Bülent und so. Irgendwann habe ich mit dem Produzent geredet, pass auf, mit dem Unterhaltungschef. Und dann sagte er, ja, wir starten an dem und dem Tag donnerstags. das startet da. Und dann fuhr ich an dem Tag, wo er mir das gesagt hat, fuhr ich durch Frankfurt und sah Plakate für die allererste Staffel von Voice of Germany. Mhm. Und die startete genau an diesem Donnerstag irgendwie um 9 oder was weiß ich irgendwie. Unsere Sendung sollte um 10 laufen. Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, du, da startet eine relativ vielversprechende, sehr groß angekündigte Sendung namens Voice of Germany. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, da mit unserem Comedy Tower im dritten Programm dagegen zu halten. Und da hat er gesagt, ja, das kann man nicht vergleichen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das machen wir schön. Und wir haben natürlich wir haben erstmal gar nicht stattgefunden, weil die ganze Welt hat Voice of Germany geguckt. Also fällt mir nur gerade ein. Mhm. Es ist schon mal nicht so schlecht, irgendwie mal einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen.
Ja. Absolut. Also man muss ganz klar darauf gucken, du siehst es ja jetzt auch so ein Spider-Man, der verschlingt ja 4 Wochen nach Release noch alles. Also da kannst du ja gar nichts machen.
Ja, Wahnsinn. Also. Und das in den scheiß Zeiten. Also der hat ja wirklich
12 erfolgreichster Film aller Zeiten jetzt schon.
Jetzt. Und in der Pandemie. Das irre. Das macht ihn eigentlich zu Nummer 1.
Irre. Gefühlt. Also Wahnsinn.
Ja.
Boah. Aber Matrix die Woche drauf hat ja wirklich sehr komplett. Hat ja keiner mitbekommen.
Ja, und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, was ich gerade sage. Vielleicht hätte Matrix zu einem besseren Zeitpunkt mit weniger
Und vielleicht auch mit einem guten Skript hätte er wahrscheinlich besser
performt. Ja, gut, das kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also das genau, passt alles genau zum Thema. Ja, da kommt ein so ein Riese und dann sollte man schon genau gucken, mit wem man sich dann anlegt. Mhm, ne? Das stimmt. Okay,
kennt man ja auch aus der Platten, wenn man Platten release und so weiter und so fort. Aber egal, das ist, glaube ich, in allen Bereichen so. Machen wir weiter.
Ja, dann lass uns mal ein bisschen vielleicht darüber reden. Dieser Film hatte eine gewisse Auswirkung. Und du hast mir mal erzählt, dass das auch bei dir so war. Nämlich, dass Leute auf einmal gesagt haben, was ist denn, wenn das in meiner Welt auch so ist, dass ich eigentlich alles, was ich mache, dass das unter Beobachtung steht. Mhm. Erzähl mal von dir.
Naja, also bei mir war das auch so. Ich meine, ich war 14. Ich hatte immer so ein bisschen so einen selbstdarstellerischen Touch und habe gedacht, die Welt dreht sich um mich. Und ich glaube, für so Leute, die so ein komisches Künstler-Ego hatten oder sowas, war das gar nicht so leicht zu gucken, weil man dann nachhaltig wirklich drüber nachgedacht hat, vielleicht ist es ja bei mir auch so. Also es gab schon so 2-3 Wochen, wo ich fest davon überzeugt war, dass dieser Film ein Zeichen sein sollte. So, weil auch Mama sagte, sie will da jetzt nicht rein und sowas, dass sie mich da gar nicht mit reinnehmen wollte. Die musste mich da bestimmt von fernhalten, dass ich dir nicht gucke. Und dann hast du das so ein paar Wochen, hast du irgendwie so gedacht, so, okay, vielleicht ist es auch so. Und ich glaube, das hat ein ganz, ganz, also ich habe mit so vielen Leuten in meinem Leben über diesen Film geredet und alle hatten immer so wieder dieses, also auch Leute, wo man es nicht so erwartet, wo man gedacht hat, die sind vielleicht nicht ganz so selbstdarstellerisch unterwegs. Also die waren auch so, ich habe dann auch lange Zeit gedacht, vielleicht ist es bei mir genauso. Also der hat mit vielen, das darf man nicht unterschätzen, dass der mit vielen Psychen was gemacht hat.
Ja, ja, auf gar keinen Fall. Ich meine, es gab bestimmt
auch Leute, die deswegen den Verstand verloren
haben. Ja, es gab in 2008 in der New York Times noch einen Artikel, da haben Psychologen rückwirkend auf die Zeit nach dem Film berichtet, es gab wirklich das Truman-Syndrom oder den Truman-Show-Wahn. Also Leute, die wirklich darunter lange, viele Jahre gelitten haben.
Witzig. Und, also nicht witzig, aber
irre. Nee, ja, genau. Und da gab es also wirklich eine ganze Menge Betroffener, die dann Therapie gemacht haben. Also es gab Psychiater, die mussten dann Leute wirklich mit dem Truman-Wahn behandeln. Das ist schon irre. Und dann hat auch in diesem Artikel ein Psychiater erzählt, dass er, also selbst er nur alleine, selbst hatte mehrere schizophrene Patienten getroffen, die also alle glaubten, dass ihr Leben eigentlich eine Reality-TV-Show ist. Und pass auf, jetzt, dann hat er einen Patienten gehabt, der ist, Achtung Max, der ist auf die Freiheitsstatue hochgeklettert, also innen, ja, und glaubte, dass seine Highschool-Freundin oben sein würde, was der Schlüssel dafür war, dass er die Show verlassen könne. Also er hat gedacht, ich muss jetzt hochgehen, dann treffe ich meine Highschool-Freundin und dann kann ich aus der Show raus. Also irgendwie, woher das jetzt genau kommt, aber so schräges Zeug hat das Ding ausgelöst. Und in dem Zusammenhang fand ich es ganz interessant, dass der Peter Weir hat ja tatsächlich mal drüber nachgedacht, dass er in den amerikanischen Kinos Kameras installieren lässt, die das Publikum filmen und dass an einer bestimmten Stelle das Bild stehen bleiben soll und die sehen sich auf einmal selber auf der Leinwand. Um diesen Effekt genau, den du jetzt gerade beschrieben hast, zu betonen. Die Idee ist natürlich, hat er nicht gemacht, aber die Idee finde ich mega. Stell mal vor, du hast jetzt wirklich, du bist ein bisschen anfällig für sowas, du hängst im Kino und denkst vielleicht schon, während du den Film siehst, ja, was wäre jetzt eigentlich, wenn das mit mir auch ist? Und auf einmal taucht deine Fresse da oben auf der Leinwand auf. Irre. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Die Idee ist mega, mega lustig und mega interessant, hat er leider nicht gemacht, hätte ich gern mal gesehen. Mhm. Wäre auch eine schöne Idee für Verstehen Sie Spaß gewesen. Also das wäre mal wirklich so eine ganz anspruchsvolle Variante gewesen. Also der Film hat auf jeden Fall eine Menge ausgelöst und es gibt dann tatsächlich, also es gab da noch viele, viele Jahre später Leute, die das mit sich rumgetragen haben. Also 2008 war dieser Artikel und da berichteten eben Psychologen, dass das immer noch aktuell einen Patientenstamm gibt.
Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Film ja sich so eine normale Figur raussucht. Also es ist ja eigentlich, wir haben ja eine Figur da drin, das ist ja eigentlich ein Otto-Normalverbraucher.
Ganz
so,
genau.
Wie wir ihn jetzt nennen würden. Hat einen normalen Job, fährt dahin, hat eine normale Frau, hat jetzt kein explizites Leben. Ne? Also es ist eher sehr gewöhnlich. Da kommst du noch schneller drauf. Tatsächlich war das aber gar nicht alles so saubermannmäßig, wie es dann da war. Nämlich in Andrew Nichols Originaldrehbuch war der Ton wesentlich dunkler. Und das Ganze wurde sogar als Sci-Fi-Thriller verkauft. In diesem Universum war die Welt ganz anders und da gab es dann auch so richtig, also wirklich morbide Gedanken drin. Als eine der herausragenden Beispiele ist, dass im Originaldrehbuch ein Verbrechen stattfindet, das ganz detailliert beschrieben wurde und zwar, dass
das habe ich gelesen, genau, eine Vergewaltigung, oder?
Genau, Truman wird zum Beispiel Zeuge einer von Schauspielern inszenierten Vergewaltigung, tut aber nichts. Die Schauspieler sind verblüfft über seinen Mangel an Empathie. Aber als Wire dann ins Spiel kam, hat er zwar gesagt, dass das Skript beeindruckend ist, aber dass er da nochmal dran muss und dass er auch gesagt hat, es ist zu dunkel. Und warum sollten auch Millionen rund um die Welt und rund um die Uhr sowas Düsteres und Deprimierendes sich anschauen?
Also die Behauptung, dass diese Serie auf der ganzen Welt erfolgreich ist, obwohl sie so düster ist, ist in sich falsch.
Genau, und das war dann im Endeffekt die Geburtsstunde der Truman Show, wie wir sie kennen.
Ich finde, dass es den Zynismus, der dahinter steckt, eigentlich auch sogar gerade betont, dass die Welt so ein bisschen so sweet ist, ja, also das, also ich finde gerade diese, das mochte ich damals beim ersten Gucken schon, diese saubere Welt, diese, man hat das Gefühl, da gibt's gar keinen Dreck auf der Straße oder sowas, alles ist so super clean, so ein bisschen die Frauen von Stepford mäßig, auch wie die Frauen drauf sind und so, und dann halt eben, aber dann steckt dahinter halt eben dieser, das ist ja eigentlich auch in einer gewissen Weise fast, ist ja ein Verbrechen, dass du Menschen irgendwie zur Welt kommen lässt und ihn eigentlich nur leben lässt, weil du ihn von morgens bis abends filmst und die ganze Welt zuguckt, auch wenn die ihn dann alle geliebt haben. Aber das hat mir, die Fallhöhe hat mir gut gefallen. Wo wir gerade bei dieser Stadt sind, der Ort, in dem die es gedreht haben, heißt in Wirklichkeit Seaside. Und das ist so ein Ort, der ist von vornherein genauso geplant worden, wie er jetzt auch aussieht. Also da war jedes Haus gleich da. Das ist kein Ort, der jetzt riesig gewachsen ist. Und es hat ein Ehepaar, hat das Ding geplant. Die haben 80 Hektar Land gekauft. Der Typ hieß, wie heißt der, Robert S. Davis, hat von seinem Großvater 80 Hektar Land genommen, hat dann erstmal auf diesen 80 Hektar diesen Ort, einen Großteil des Ortes so gebaut. Und hat das mit seiner Frau dann irgendwie, hat diese Gemeinde auch betrieben. Und die treten auch tatsächlich in dem Film auf. Das habe ich auch nicht gewusst. Wirklich? Die haben so einen Cameo-Auftritt. Und die sitzen an irgendeinem Picknicktisch, irgendwie die beiden. Also haben dann noch ihren kleinen Gastauftritt bekommen.
Krass, okay. Ja.
Ach, nur ganz kurz noch, genau. Und dann ist ja dieser Look, auch weil wir gerade von dem Look sprechen, es gibt, ich habe mir die jetzt auch angeguckt, für die Gestaltung, also die Inspiration für die Gestaltung, das waren sogenannte Norman Rockwell-Gemälde. Sagt dir das was? Norman Rockwell, ich kannte das auch nicht, das sind so, aber wenn du sie siehst, dann weißt du das. Das sind so oft auf so Blechschildern auch. So, wenn so, die sehen aus wie abgemalte Fotografien. So mit so auch alles ganz clean. Leute in weißen Anzügen und sowas, alles so ganz sauber und mit irgendwie und so, was man gerne so American Way of Life Bildern auch so ein bisschen verkauft. Und dazu gibt es auch Postkarten und es gibt auch sogenannte Sears-Kataloge aus den 50er Jahren. Und da hat Laura Linney hat zum Beispiel, um die Haltung ihres Charakters zu verinnerlichen und auszubauen, hatte sich diese Kataloge angeguckt, wo diese cleanen, immer dauerlächelnden, leicht debilen Hausfrauen drauf zu sehen sind.
Okay.
Das ist so dieser Look, der das geprägt hat. Also das ist ja auch ein bisschen bei, kennst du Frauen von Stepford?
Ich kenne ihn, ja.
Ja, das ist ja da auch so ein bisschen die Geschichte. Finde ich ganz interessant.
Okay.
Na gut, das am Rande.
Du hast ja vorhin dieses Pärchen erwähnt, die dann ihren Cameo bekommen haben. Es wurden auch noch andere Leute im Film platziert. Zum Beispiel die zwei Komponisten. Die sieht man auch einmal in einzelnen Szenen dann ihren Soundtrack einspielen.
Genau, sie sitzen immer am Klavier, ne? Genau, vor der Klavier. Großen Leinwand oder und so. Und genau, die spielen immer live dann quasi Musik zu dem, was gerade passiert.
Genau, das ist ultra geil, auch wenn dann dieses Orchester live zu diesen und er das da so noch dirigiert. Und so, diese Rolle von Christoph ist so geil.
Ja.
Und dann gibt es auch noch einen Mann, der aus der Weihnachtskiste platzt. Ne? Wenn sie
sagen, stimmt,
du bist im Fernsehen, Truman, du bist im Fernsehen.
Genau, diese kurzen Rückblicke, wo sie erzählen, dass Leute versucht haben, ihn zu informieren. Saulustig.
Und die Person, die aus der Weihnachtskiste platzt, ist Mark Rubio, das ist der stellvertretende Art Director des Films.
Und die Szene ist so kurz und sie ist so lustig. Das ist eine, ich habe so
gibt den, der landet, ne? Und dann gibt es den aus der Weihnachtskiste platzt. Genau. Du bist im Fernsehen, Truman!
Ja, genau. Und schon schmeißen sich Leute auf ihn. Genau, das ist geil. Das ist super, ja. Es gibt ja in dem Film diese berühmte Ikone, ikonische Zeile Guten Morgen und falls Sie es nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Und das ist, eigentlich ist das eine Textzeile von einem koreanischen Künstler. Ich weiß nicht, ob es ein DJ ist, auf jeden Fall von seinem Album Kwon-Dion heißt das Album, falls Sie das interessiert. Mhm. Und zwar ist das ein Stück, das das Promi-Leben erklärt und wie erstickend es sein kann. Also auch da hat man nicht nur irgendwas rausgenommen, sondern da gibt es tatsächlich auch zu dem Inhalt des Stückes und dem Film einen Bezug. Das ist ganz interessant. Und was geschickt ist, wäre ich nicht drauf gekommen, wenn ich es nicht rausgefunden hätte. Ohne das zu merken, spricht Truman in dem Moment auf diese Weise Zuschauer in verschiedenen Zeitzonen an. Das Ding ist ja also laut Film überall live gelaufen. Mhm. Und natürlich, wenn es live in Amerika läuft, dann läuft es zu einer ganz anderen Uhrzeit in Asien. Und egal, wo man das gerade geguckt hat, hat dieser Satz immer funktioniert.
Witzig.
Witzig, ne? Und eine geile Idee, auch eine geile Austüftelung. Ja.
Noch zur Kritik. Gene Siskel und Roger Ebert haben bei At The Movies in den Film rezensiert und haben dem nicht nur 2 Daumen nach oben gegeben, sondern sie haben sich auch noch bei Jim Carrey entschuldigt, weil dem haben sie nach Ace Ventura prophezeit, dass er niemals Karriere machen würde.
Okay, aber das hat Größe. Das finde ich, das hat Größe, wenn Kritiker dann später sagen, wir haben uns damals wirklich brachial geirrt. Das finde ich, dass
haben sie in dem Fall tatsächlich, also mit Anlauf, richtig doll geirrt.
Ja,
Kann
passieren. Kann passieren.
Gut. Wir haben uns bestimmt auch schon mal getäuscht.
Aber damit
sind wir dann bei der Person, um die es heute ein bisschen gehen soll, nämlich Jim Carrey.
Das Geburtstagskind. 62 in Newmarket in Kanada geboren, übrigens. Das weiß ich, genau. Und Vorbild war Jerry Lewis, großer Filmkomiker. Wir werden ja nachher nochmal so ein bisschen uns austauschen, wen wir von den Filmkomikern besonders feiern. Jerry Lewis, kann ich jetzt schon sagen, ist auf jeden Fall auch einer der da viel zu beigetragen hat, dass ich Spaß hatte, wenn ich im Kino war. Mhm. Genau. Jim Carrey hat immer geträumt, auf jeden Fall, er wollte immer Stand-Up-Comedian-Performer werden, hat aber ein sozial ausgesprochen schwieriges Umfeld, also musste mit 15 die Schule abbrechen, um Hausmeister zu werden, um seine Familie zu ernähren. Dann haben seine Eltern noch die Jobs verloren und dann haben sie eine Zeit lang tatsächlich in einem VW-Bus gelebt. Gibt es auch Bilder, so ein blauer, runtergekommener alter VW-Bus. Aber es hat ihn dann nicht, natürlich, wie wir nachweislich jetzt wissen, nicht wirklich stoppen können. Und es gibt eine Geschichte, die haben mich neulich ja auch in der Sendung erzählt, in diesem Special über Jim Carrey. Er hat sich ja dann tatsächlich, 85 hat er sich selbst einen Scheck, also einen fiktiven Scheck über 10 Millionen Dollar für erbrachte Schauspielerdienste ausgestellt. Mhm. Und das war quasi seine Motivationshilfe. Er sagte, das ist das Ziel. Ja? Und als er dann die Rolle in Dumm und Dümmer bekommen hat, bekam er dafür 10 Millionen Dollar.
Irre.
Ja, vielleicht sollten wir uns auch mal für diesen Podcast irgendwie mal was
generell
ausschreiben.
Generell fürs Leben nochmal ein paar Schecks ausstellen.
Ja, wie auch jetzt so.
Selber
genau.
Als Motivation.
Oder hier, oder unsere Kabel 1 so einen Scheck ausstellen. Einfach so, Kabel 1 zahlt Henny und Max pro Folge 100.000 Euro.
100 Euro.
Nee, 100.000 Euro.
100 Euro.
Genau. Und den hängen wir uns an die Wand, bis es soweit ist.
Bis es soweit ist.
Genau.
So. Kommen wir mal so ein bisschen zu seiner Comedy-Geschichte. Ja. Weil die ist so, das war ein sehr hakeliger Start und auch irgendwie nicht der beliebteste Start. Er ist zum ersten Mal aufgetreten im Yuk-Yuks in Toronto. Und da hat man ihm erstmal nicht so viel vorausgesagt. Er blieb aber dabei, er hat daran geglaubt, ohne Ende, und verfeinerte dann seine Auftritte, was ihm dazu half, seinen Ruf zu verbessern. Und er wurde dann von Open-Mic-Nächten auch tatsächlich in regelmäßige, bezahltere Shows gebucht. Dann hat er bei späteren Auftritten, wurde er sehr extrem und sehr speziell. Zum Beispiel, also es wurde auch für das Publikum wirklich kräftezehrend, weil er sehr, sehr viele Sachen gemacht hat. So ein bisschen Andy Kaufman-mäßig, bisschen davon auch inspiriert. Zum Beispiel,
das wundert mich auch nicht, das passt zu ihm, oder?
Ja, es ist auch so, es passt total zu seiner ganzen Gestalt und zu allem, was er macht. Und zum Beispiel ist danach ihm einer mit dem Klavier aufgetreten und das Klavier stand schon da und dann ist er in das Klavier gekrochen. Und immer so Sachen.
Du gehst auf die Bühne und sagst, oh, ich mache jetzt Perform, bist vielleicht ein bisschen aufgeregt und dann setzt dich ans Klavier und dann kommt so eine Stimme aus dem Klavier und sagt, ja, super.
Und das,
auch so, hat so kollegial.
Irgendwie versucht so, kollegial vor allem. Und so hat er versucht, halt die Leute wirklich so ein bisschen auf die Palme zu bringen. Das hat auch Leute wütend gemacht. Also es ging auch regelmäßig in Handgreiflichkeiten über, was ihn nicht so wirklich gestört hat. Er hat sich auch irgendwann mal im Interview gesagt, er hat sich regelmäßig mit einer Bierflasche, mit einer abgeschlagenen Bierflasche verteidigen müssen.
Okay. Ich meine, das ist natürlich, sag mal, die ganz harte Schule des Stand-Up ist ja, was man so hört, wenn man dann wirklich in den Clubs irgendwie einfach auftritt und wo vielleicht auch Leute einen nicht kennen und man muss vor einem fremden Publikum 20 Minuten bestehen. Das ist natürlich auch schon, vor allem in so Comedy-erprobten Läden, natürlich dann auch erstmal immer eine Aufgabe.
Ja klar, aber er wollte es halt einfach, er wollte es sehr mit seiner eigenen Note versehen und hat halt einfach dann auf solche Methoden zurückgegriffen, die wirklich, ich glaube, das ist so Comedy, der ist so nachhaltig, ist das genial, wenn wir uns heute, wenn wir heute hier sitzen und erzählen, dass er dem Typen nach sich in das Klavier gekrochen ist, ist es genial und das ist so das Nachhaltigere als ein guter Witz, der vor Publikum funktioniert. Mhm. Aber in dem Moment dabei zu sein, als Betroffener, als Kollege oder auch vielleicht dann als tatsächlich als jemand, der im Zuschauer. Publikum sitzt, muss es einfach eine wahnsinnig zermürbende Geschichte
sein. Das glaube ich auch.
So wie Andy Kaufmanns Geschichten halt auch.
Ja, im Juck-Juck-Club. Könnte auch ein Club für Menschen mit Hautkranken werden.
Okay, gut. Danke, Paul.
Ja, genau. Sorry.
Nächster Punkt.
Ich konnte ihn nicht stoppen. Genau, ja. Ja, und da sind wir jetzt bei seiner sehr zwiespältigen Persönlichkeit, weil nämlich, was auch interessant ist, was ich nicht wusste, wusstest du, dass der auch lange Zeit mit Depressionen zu tun hatte?
Ja.
Das wusstest du, okay, er hat dann dieses Prozac genommen, dieses berühmte Antidepressivum und war dann auch lange Zeit wirklich auf dem Mittel drauf, wie er selbst gesagt hat, war wirklich abhängig. Und hat später gesagt, hat mir vielleicht auch mal aus der Patsche geholfen, aber es gibt auch Leute, die nehmen das dann ihr Leben lang und das hat er aber dann irgendwann beschlossen, dass das nicht geht. Er hat dann gesagt, ich weiß trotzdem, dass mein Leben eigentlich in Ordnung ist und dass ich das auch ohnehin kriege und hat das dann tatsächlich irgendwie bekämpft, also hat das ausgeschlichen, mhm. hat das abgesetzt und gilt seitdem tatsächlich auch als lautstarker Kämpfer für psychische Gesundheit. Und er hat natürlich, wo wir gerade bei den unangenehmen Dingen sind, natürlich auch noch andere komische Erfahrungen gemacht, nicht nur mit sich, sondern 2015 wurde dann seine ehemalige Freundin Cassiona White tot aufgefunden, als sie eine Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente genommen hatte. Und das hat ihn wohl völlig zerstört. Es gibt auch ein Bild, ich habe das gesehen, er war dann Sargträger. Er hat dann den Sarg mitgetragen. Das stelle ich mir so krass vor. Jetzt setzen wir noch eins oben drauf, als wäre das nicht alles schon schlimm genug. Hat ein Jahr später hat der Ex-Mann von seiner Freundin, also von dieser Cassiona White und die Mutter haben Klagen gegen ihn erhoben und haben ihn quasi für den Tod verantwortlich gemacht. Haben dann gesagt, dass er ihr die verschreibungspflichtigen Medikamente gegeben hätte und so weiter. Und er hätte ihr auch sexuelle Krankheiten übertragen. Also irgendwelche und sowas. Haben ihn dann wirklich, und es gibt eine Aussage von Whites Anwalt, anstatt Frau White Blumen und Pralinen zu schenken, hätte Carrie ihr seine Testergebnisse auf sexuell übertragbare Krankheiten geben sollen. Das hätte sie am Valentinstag verdient.
Eieieiei.
Und das, daran ist nichts, also ich habe geguckt und gegoogelt, das ist überhaupt nicht irgendwie bestätigt worden, das ist auch irgendwie alles, ist alles im Sande verlaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber was für eine krasse Geschichte. Ja. Krass.
Ekelhaft.
Ekelhaft, mega ekelhaft.
Das ist so krass, dass dann nach sowas immer noch so eine Schlammschlacht ausbricht. Ja. Naja. Kommen wir zu was Schönerem.
Genau.
Jim Carrey sagt von sich selber, dass er gerne alles Musik hört, was gut klingt.
Das hasse ich bei Leuten.
Ja, eigentlich
das
schon.
Hasse ich, wenn du was hörst.
Alles, was im Radio
wenn du mal sagst, was hörst du besonders gern? Ach so, alles. Querbeet ist eine Scheißantwort für Musik. Was heißt das? Heißt das Roland Kaiser und Rammstein? Was ist das? Das ist doch Kacke. Das macht man nicht. Man hört nicht Roland Kaiser und Rammstein. Man hört entweder Roland Kaiser und hasst Rammstein oder man liebt Rammstein und hasst Roland Kaiser. Oder man hasst es nicht, aber
einfältig. Einfältigkeit im Hause Nachtsheim.
Ist mir egal.
Oh, ist egal. Ja. Ich höre auch gern Musik. Ja. Alles, was so Spaß macht. Ja. Naja. Er hat gesagt, er mag sehr viele Sachen, was Paparazzi passt, aber er hatte auch einen Lieblingsmusiker, und zwar war das Tom Petty. Mhm. Und zu den besten Songs seiner Aussage von Tom Petty gehören Free Fallen, American Girl, Don't Do Me Like That und Learning to Fly. Mhm. Und wenn wir schon beim Thema Musik sind, er hat auch in der Zeit, als Tupac Shakur im Knast sagt, Tupac Shakur immer Briefe geschrieben, weil er sagt, er will ihn zum Lachen bringen und ablenken. Das finde ich einfach nur nett. Das ist nett. Einfach so unfassbar nett von Jim Carrey. Dass er sagt so, ach nö, der tut mir ein bisschen leid, der Tupac, dann sage ich dem nur mal.
Hab ich dir mal erzählt, dass wir hatten mit der Vorläuferband von Rutger Monotones, das war eine Jazzband, so eine Jazz-Rock-Band, Hartz Reinhardt Revival, und wir haben, weil wir so eine Sozialarbeiterin kannten, haben wir ein paar Mal im Gefängnis gespielt. Und dann habe ich mich tatsächlich mal bei einem Auftritt, ich habe Saxophon gespielt, ein bisschen, also gab keinen Gesang groß. Und dann, also Osti hat auch gesungen damals, aber so Jazz-Themen und so. Mhm. Und dann haben wir gespielt, dann habe ich mich nach dem Auftritt mit so einem Typen angefreundet. Ich war damals, ich war voll so sozialarbeitermäßig drauf, weißt du, so lange Haare, Nickelbrille und dachte so, die Welt ist gut, man muss nur mit ihr reden und so. Und dann habe ich so einen Typ kennengelernt und dann habe ich mich mit dem angefreundet und er sagte, ja, darf ich dir mal schreiben und so. Und ich sagte, ja, ich habe auch gar nicht gefragt, warum er da saß. Und dann hat er mir einen Brief geschrieben, dann habe ich so geschrieben, dann hat er mir so Fußballtipps gemacht, so Fußballwetten. Und dann irgendwann habe ich geschrieben, ja, einmal so und so, weiß nicht mehr, wie der hieß, Peter oder so. Ich habe jetzt gar nicht so groß geredet, aber warum bist du denn eigentlich im Gefängnis und so? Und da hatte der mehrfach, das war ein mehrfacher Mörder. Hm. Und dann hat er geschrieben, hat Dings, mir wäre ein paar Mal der Gaul durchgegangen und dann ist er, einmal hat er auch noch einen Wärter irgendwie fast erstochen beim Fluchtversuch und dann hat er an der Tankstelle jemand erschossen wegen 50 Mark oder so. Und dann schrieb er mir zum Schluss so, und dass er jetzt auch bald wahrscheinlich auf Bewährung rauskommt und ob wir uns nicht mehr treffen können. Ich habe total Schiss bekommen.
Eieiei.
Ich habe dann nicht mehr zurückgeschrieben, dann bekam ich noch so ein paar wütende Briefe, warum ich denn nicht antworte, was denn wäre und sowas, ob er mir auf einmal nicht mehr gut genug für mich wäre und was weiß ich und so. Ich habe echt Muffe gehabt. Also das fällt mir gerade ein bei lustigen Briefen.
Ach, lustige Briefe, wenn es gefällt.
Das kann auch nach hinten losgehen.
Mein Vater, jetzt weiß er doch, wo.
Vielleicht
Podcast-Hörer auch. Ja, naja, genau. Schönen Gruß an der Stelle auch
mal. Ja, genau.
Es gibt so ein sehr legendäres Interview aus etwas jüngerer Vergangenheit von 2017. Da war er nämlich auf der New Yorker Fashion Week. Und auf die Frage, warum er da sei, hat er gesagt, das Leben hat keinen Sinn. Also wollte ich das Sinnloseste finden, was es gibt. Und hier bin ich.
Das ist gut.
Das finde ich das so ist super. Geil.
Könnte man fast mit aufhören eigentlich. Ja, ja, sehr, sehr gut. Okay, was habe ich noch? Genau, er hat bei den Dreharbeiten zu Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Im Deutschen heißt er Vergiss mein nicht, für die Leute, genau, die sich fragen, was
das ist. Da spielt er ja einen Mann, der über den Verlust einer Beziehung trauert und darüber nachdenkt, seine Erinnerung zu löschen, um dies zu lindern. Und in Wirklichkeit hat er tatsächlich eine Trennung durchgemacht. Und das hat offensichtlich der Regisseur, Achtung, Michael Gondry.
Michel Gondry war Franzose.
Oh, entschuldige.
Das kann man nicht wissen, deswegen.
Okay, danke. Dafür sind wir zu zweit, Max.
Michel Gondry, berühmter
Regisseur Michel Gondry.
Hat er viele Musikvideos gemacht, sehr viele legendäre Musikvideos, ja, und dann hat er diese.
Aber wo immer auch er herkam, er hat tatsächlich zu Carrie gesagt, als er wusste, dass der gerade eine Trennung hinter sich hat, er gesagt: Bitte bleib in den Schmerzen.
Ach du liebe
Damit Zeit. Er bei den Dreharbeiten das so glaubwürdig bitte spielt.
Bitte bleib in den Schmerzen.
Boah! Das ist so nach dem Motto, gib alles für den Film, egal ob du dann nachts nicht schlafen kannst oder was brauchst irgendwie oder Mittel nehmen musst, aber Hauptsache du bleibst in den Schmerzen. Das ist schon irgendwie schon fies, ne? Krasse Story. Das ist doch Method Acting auf so eine ganz fiese Art und Weise.
Wenn wir von Method Acting reden, dann kommen wir mal ganz kurz zu der Grinch, denn beim Grinch-Dreh, da gibt es ja so ein paar legendäre Geschichten, die, genau, gibt es ja auch über, gibt ja sogar diese Doku, nicht, wie heißt der nochmal?
Über Andy Kaufmann.
Jim und Andy, Jim und Andy, wo er, genau, die Rolle als Andy Kaufmann annimmt, wo er sich beim Drehen ja auch so daneben genommen hat. Und bei The Grinch muss tatsächlich ähnlich gewesen sein, weil ihn diese langen Sitzungen in dieser Maske,
ach so, für das Kost, ja,
wahnsinnig aggressiv gemacht haben müssen, sodass er irgendwann seine Wut einfach an allen da drin ausgelassen hat, an der ganzen Crew. Und dass dann auch irgendwann der Maskenbildner, Katsuhiro Tsuchi, hat dann irgendwann das Set verlassen und hat gesagt, er kann das nicht mehr. Er kann nur zurückkehren, wenn Jim Carrey sich entschuldigt und sich auch benimmt, weil er packt es sonst alles nicht mehr. Und hat dann sogar noch Jahre nach dem Film ist er dann noch zum Therapeuten deswegen gegangen, weil er damit nicht klarkam, wie schlimm Jim Carrey ihn am Set behandelt haben muss. Es muss wirklich die Hölle gewesen sein. Der Grinch war auf jeden Fall am Start, kann man sagen.
Boah,
der hat richtig keinen Bock
gehabt.
Und hat es an allen ausgelassen, mit voller Hingabe.
Und weißt du, was das irre ist? Wenn Jim Carrey sehe, ich glaube diese Ambivalenz, ich glaube diese verschiedenen Seiten, dass er die hat. Also bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung. Aber ich finde, das sieht man auch irgendwie so ein bisschen. Das, auch wenn er die kaputten Rollen gespielt hat, also, oder?
Ja, es ist, man traut es ihm zu.
Traut es ihm zumindest,
dass
ja.
Einfach, dass er sehr wahnsinnig ist. Man traut ihm den Wahnsinn zu.
Ja. Passend zu dieser Ambivalenz und zu diesem Dings ist die Tatsache, dass er ein Kinderbuch geschrieben hat. Und zwar über eine, Achtung, das ist schon geil, über eine verängstigte Meerwelle namens Roland. Eine Meerwelle namens Roland oder Roland, eine Art, wie hat er beschrieben, metaphysische Kindergeschichte, die auf sehr kindliche Weise mit vielen schweren Sachen umgeht. Kennt das Buch nicht, aber
klingt verrückt,
aber eine Meerwelle namens Roland als Hauptprotagonist seines Kinderbuchs, man finde ich schon, kann ich was mit anfangen, also weil das eben natürlich auch irgendwie ein schräger Gedanke ist, auf den man erstmal kommen muss, da kommt ja gar nicht jeder drauf.
Das stimmt, ja.
Und in dem Zusammenhang hat er, übrigens wusste ich auch nicht, er hat ein einziges Kind, seine 87 geborene Tochter Jane Erin Carey, die heute als Singer-Songwriterin unterwegs ist und mit dem ihn offensichtlich eine sehr, sehr starke Papa-Tochter-Verbindung verbindet. So,
Ich habe noch, dass er, ja. Er ist einer von ganz wenigen Komikern, dessen Antlitz mal auf einer Briefmarke erschienen ist.
Oh.
In bester Gesellschaft von Leuten wie Mike Myers oder Martin Short.
Das hätte ich auch gerne.
Inspiriert wurde dabei übrigens von einer sehr erfolgreichen Briefmarke mit John Candy, ja, der ja auch ein großer Comedian ist.
Das wäre doch nochmal was, Max, ein Ziel für uns, dass wir vielleicht zu zweit auf so einer 1,55 Briefmarke, die sind ja ein bisschen größer, die Nachtsheims.
Die Nachtsheims,
auf einer Briefmarke, ja. Wenigstens so, sagen wir mal, zumindest auf Postämtern im Rottgau und Rödermark erhältlich. Und die darf man auch nur für Briefe benutzen, die im Rhein-Main-Gebiet verschickt werden, weil man das außerhalb nicht kennt.
Nee, das macht keinen Sinn.
Genau.
Hast du noch was?
Nee, ich habe nur ein Zitat, das fand ich sogar zum Schluss ganz schön. Das war in der Besprechung für Ace Ventura. Und der Satz war, wer sich auf das niedrige Niveau des Films Ace Ventura einlassen mag, macht dafür die Bekanntschaft mit einem hochbegabten Komiker.
Ja.
Und ich finde, das ist so eine schöne Metapher für Jim Carrey, wie wir ihn wahrnehmen. Also dieser Film ist tatsächlich wahnsinnig albern, Ace Ventura, aber er ist halt trotzdem wahnsinnig gut. Und das ist so ein bisschen, das zieht sich ja auch durch bei vielen Filmen auch wie ein roter Faden durch sein Schaffen. Und deswegen habe ich diesen Satz mal als Schlusszitat für unsere Betrachtungsweise von Jim Carrey genommen. Ich finde, jetzt haben wir viel dazu erzählt, aber es ist natürlich auch wirklich ein wahnsinnig interessantes Thema.
Und da kann man auch, wir haben noch nicht mal richtig dran gekratzt, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja. Genau. Ja,
wir würden ihn auch bald wiedersehen. Wird ja wahrscheinlich jetzt, ist ja als Antagonist gehandelt für MODOK in den Marvel-Filmen.
Ja.
Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, weil ich MODOK als eine Figur super interessant finde und wie man den da so wie der da reinpacken wird. Ja, also ich glaube, ich freue mich, wenn es mit dem noch weitergeht. Und ja, ich bin einfach ein großer Jim Carrey-Fan. Ich finde es ein bisschen schade, dass die letzten Jahre, aber dass da nichts kam. Aber auf der anderen Seite, das ist dann nur so Fanwünschen, weil es ihm halt auch einfach sehr schlecht ging und ja, das sollte man auch einfach respektieren, nicht mal sagen, warum macht der nichts mehr? Das ist keine schöne Eigenschaft.
Genau. Ich habe es eingangs gesagt, Max, jetzt bevor wir gleich zum Filmquiz noch kommen, ich meine, die Redaktion hat gesagt, ja, vielleicht sollten wir so ein Ranking der beliebtesten Filmkomiker
schwierig.
Ich finde das wahnsinnig schwierig. Das geht schon damit los, dass ich zum Beispiel tatsächlich ein paar absolute Favorites habe, was die internationalen oder englischsprachige Komiker angeht oder eben auch sogar aus dem Stummfilmbereich und dann halt eben Deutsch. Da fallen natürlich ganz viele jetzt weg und die Fans von denen, die wegfallen, mögen mir das bitte nachsehen. Tatsächlich, wen ich wirklich auch heute noch wirklich gerne sehe, klar, natürlich auch mit der Verbindung zum Duo, das ist tatsächlich Oliver Hardy und Stan Laurel, also Dick und Doof. Das sind wirklich Leute, die ich, als ich die entdeckt habe, gefeiert habe ohne Ende. Und ich finde, dass die auch so eine fast zeitlose Qualität haben. Also wenn man heute einen Dick und Doof-Film guckt, gerade diese Kurzfilme, dann haben die irgendwie einen warmherzigen, charmanten Humor. Deswegen gehören die tatsächlich zu meinen Favorites. Ich bin jetzt nicht jemand, der immer nur dazu neigt, zu sagen, früher die waren alle toll oder sowas. Also ich mochte jetzt zum Beispiel auch, wir haben über John Candy heute schon gesprochen, ein wahnsinnig guter Komiker eben aus der Neuzeit, auch wenn er früh gestorben ist, viel zu früh, viel zu jung, aber ist jetzt ja keiner, der jetzt irgendwie aus den 50ern stammt, sondern eben, dann habe ich gedacht, naja, Jim Carrey ist tatsächlich auch jemand, den ich schätze und Robin Williams in seinen komischen Rollen auch ein
wollte ich auch nennen.
Ein toller Komiker.
Sympathieträger ohnesgleichen, also Wahnsinn.
Ja, und Jerry Lewis, den wir vorhin erwähnt haben, muss ich auch sagen, also ich weiß noch, wie ich angefangen habe, Jerry Lewis-Filme zu sehen, dass ich damals weggeflogen bin. Gucke ich heute natürlich auch mit einem anderen Blick drauf. Das ist tatsächlich, dass jemand, der, also als der so damals kam, das war schon innovativ, was der gemacht hat. Ne? Also auch diese Mischung aus physischer Komik, aber halt eben auch so auch inhaltlich Komik und dann immer diese ganzen Filme mit Dean Martin, den er immer so als extra, als Gegenstück genommen hat, der smarte Womanizer Dean Martin, weißt du, mit den eleganten Songs in der Bar gesungen und dann immer der tollpatschige Jerry Lewis, das hat schon gut funktioniert.
Ja.
Sag mal, bei den englischsprachigen, wer ist bei dir noch so?
Mike Myers ist natürlich für mich eine ganz wichtige Geschichte, wegen Wayne's World, wegen Austin Powers, wegen Shrek und so weiter und so fort.
Ich mit.
Einen unfassbar wichtigen Comedian. Klar, Adam Sandler finde ich auch vor allem für seine frühen Werke, für das alles, für seinen ganzen Start bis Anfang der frühen 2000er Jahre. Dann wurde es halt irgendwann ein bisschen schwieriger, was die Qualität der Filme anging. Dann am Ende wurde es jetzt wieder mit Uncut Gems, also mit der Schwarze Diamanten und sowas, deutlich besser.
Ja.
Ist ein Mann, der wahnsinnig viele Qualitäten hat, der es aber einfach oft, glaube ich, verspielt, weil man ihm einfach, weil er auch einfach Lust hat, mit seinen Freunden Quatsch zu machen. Aber ist am Ende des Tages ein krasser Sympathieträger, hat wahnsinnig viele schöne, witzige Filme gemacht, die ich einfach sehr mag, die genau meine Pubertät reingekrätscht haben, den ich deswegen sehr schätze. Leslie Nielsen, muss man natürlich auch erwähnen, vor allem für die Nackte Kanone, ist für mich, also Nackte Kanone-Trilogie, vor allem die ersten beiden sind für mich legendäre Komödien. Das ist einfach unaussprechlich witzig alles, was da passiert. Und Bill Murray.
Bill Murray als einer der wahrscheinlich wichtigsten unter dieser ganzen Liste, weil täglich größtes Murmeltier, die Geister, die ich rief, Ghostbusters.
Ja, sag mal, wenn ich die Liste doppelt so lang geschrieben hätte oder weitergeschrieben hätte, wären die auch alle da mitgenommen mit drauf. Bill Murray ist schön, dass du ihn erwähnst, weil den liebe ich auch über alles. Das ist auch einer von den Schauspielern, wenn der irgendwo auftaucht, ist wirklich so, wie als würde jemand, würde so ein Kumpel bei einem klingeln oder ein Freund.
Also ja, so, hat also eine ganz krasse Ausstrahlung. Ja. Ne? So ein bisschen.
Ja.
Ist trotzdem auch, wenn viele sagen immer so, ja, der würde heute nicht mehr so funktionieren, weil er in den 80ern auch sehr chauvinistisch war und so in seinen Rollen. Also bei Ghostbusters, der Geister, dich rief, er spielt ja auch immer so ein bisschen den gleichen, so gelangweilten, ein bisschen zu viel shakernden Drecksack so. Aber weiß ich jetzt gar nicht so sehr. Also ich find einfach, Bill Murray ist zeitlose Comedy und ist auch so one in a million. Also den guckst du an und weißt du einfach so, der funktioniert so als sich einfach nur in einer Person und das ist er.
Ja. Das stimmt. Dann habe ich nochmal noch bei den Deutschen geguckt. Also sagen wir mal, natürlich in seiner Zeit große Innovation war Otto in den Filmen, der wirklich auch da eine gewisse Anarchie reingebracht hat und der so ein bisschen wie Udo Lindenberg in der deutschsprachigen Rockmusik einfach auch so ein Präger war, der wirklich da irgendwie wirklich auch neue Ausrufezeichen gesetzt hat, muss man Otto auch erwähnen. Natürlich guckt man heute anders drauf, wenn er mit ausgestreckten Armen und dem Geräusch irgendwie durch den Raum hüpft und sowas. Aber ich mochte diese Anarchie und dieses sich trauen, irgendwie wirklich dann auch den Rahmen zu sprengen, mochte ich schon sehr. Mhm. Also hab die ersten Otto-Filme echt.
Ich war schon sehr witzig. Otto da außer Friese und sowas waren schon sehr lustig.
Ja, fand ich auch.
Mochte ich gern.
Ja, klar, Helge Schneider, als wir reden jetzt mal von Leuten, die auch Filme gemacht haben. natürlich, die Helge-Filme
sind. Im Wendekreis der Eidechse.
Ja, genau. Und Texas weiß ich noch. Wir waren in Texas damals drin und wir waren beeindruckt. Da gibt es irgendwie so eine Szene, wo der auch so ein Gitarrensolo spielt oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie auf jeden Fall, es dauert endlos, wo du sagst, dass jeder hätte verboten. Und es war endlos. Im Kino fingen an, die Leute immer mehr zu lachen, weil es so frech lange war. Und das ist auf jeden Fall auch jemand, der auch, sagen wir mal, sich auch getraut hat, mal neue Wege zu gehen. Dann muss ich natürlich meine Buddies, wenn ich das sagen darf, Bully, Chris und Rick erwähnen, die auch irgendwie auch natürlich auch tolle Komiker sind, wobei ich die Bully-Parade schon vorher gefeiert habe, schon vor den Filmen auch und so, aber die ja natürlich auch, sag mal, wichtige Komiker sind für unsere Filmlandschaft. Und dann habe ich noch gedacht, auch wenn er jetzt vielleicht, man hat ihn jetzt vielleicht nicht so viel im Kinofilm gesehen, sondern verstärkt im Fernsehen, aber den ich trotzdem nochmal, ist Mirko Nonchev, den ich einfach gerne mal erwähnen will, weil das auch jemand war, dessen physische Komik so unglaublich, also wirklich, das war so einer, der hat mich immer zum Lachen gebracht. Also ob das jetzt egal, wo ich den gesehen habe irgendwie. Und das Interessante ist auch, dass der, ich darf ihn erwähnen, weil wir den jetzt ja einfach auch verloren haben. Und und Rick hat mir erzählt, das war so interessant, es gibt auch diese LOL, diese Format, wo die 10 Komiker nicht lachen dürfen in den Dings. Und da war ja Mirko in der ersten Staffel dabei und in der dritten jetzt ja auch nochmal. Und Rick ich war ja der Coach von Rick. Er hat mich ja als Coach gemietet quasi oder gebucht. Und wir haben dann zusammen Strategien für diese Sendung entwickelt. Mhm. Die haben natürlich überhaupt nicht gegriffen, weil er ist so früh rausgeflogen, dass nichts von dem, was wir uns ausgedacht haben, überhaupt zum Tragen kam. Aber das Interessante war, als sie sich so vorher alle getroffen haben, die Komiker, und so eher mit dem einen oder anderen gequatscht haben, haben die sich natürlich auch ein bisschen ausgetauscht, vor wem sie denn besonders Schiss hatten. Und alle hatten totale Schiss vor Mirko Nonchev. Jeder. Also jeder hat gedacht, das ist der Erste, der mich zum Lachen bringen kann. Und deswegen habe ich mir erlaubt, den jetzt mal, auch wenn es kein klassischer Filmkomiker ist, den heute Abend hier nochmal zu erwähnen.
Ja, das ist eine tragische Geschichte. Deswegen finde ich es schön, dass er hier nochmal erwähnt wurde, der gute Herr Nonchev.
Ja.
Ich bringe noch drei Namen rein.
Gerne.
Christoph Maria Herbst finde ich sehr oft sehr witzig. Sehr, sehr witzig. War ja auch zum Beispiel damals in der Wichser und sowas.
Ja.
Genauso wie Bastian Pastewka.
Ja.
Auch zwei Personen, die ich im deutschen Fernsehen und auf der deutschen Leinwand immer sehr als sehr lustig empfand. Und für mich ein absoluter Sympathieträger schon immer gewesen und geblieben. Und auch guck jetzt auch wieder gerade, hab jetzt nochmal die dritte oder vierte Staffel von Jerks, die jetzt gerade läuft, nochmal jetzt die ersten Folgen geguckt. Die jetzt ja auch.
Christian Ulm.
Ja. Christian Ulm ist für mich.
Ja, das ist großartig.
Ganz großartiger, wahnsinnig sympathischer, eigensinniger. Das sind immer so eigensinnige Figuren. Mhm. Ich finde so Comedians, egal ob die jetzt auch im Hintenrum dann als sympathischer oder unsympathisch gelten oder sowas, aber so wenn das so eigensinnige Charaktere sind, so wie Christian Ulm zählt da total zu.
Ja.
So eigensinnig, das ist auch wieder so einer One in a Million, den gibt's nur so einmal. Und Hat eine ganz eigene Art, Sachen zu schreiben, hat ganz viele lustige Comedy-Sachen. Herr Lehmann war ein wahnsinnig guter Film damals und so. Jetzt macht er gerade wieder Jerks. Ich finde ihn einfach, der hat es immer wieder geschafft, über Generationen mich in verschiedenen, von seiner MTV-Karriere angefangen bis jetzt mit Jerks und sowas oder jetzt auch die Kassierer,
die Discounter.
Da, also weißt du, wo er mitschreibt zumindest. Boah, ey, schätze ich sehr. Schätze ich wirklich sehr.
Bin ich komplett dabei. Ist auch jemand, der wirklich sein Niveau immer gut gehalten hat, der sich treu geblieben ist. Kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas von dem je gesehen habe, wo ich sagte, oh, jetzt hat er aber wirklich irgendwie gerade daneben gegriffen. Richtig peinlich was abgeliefert, kenne ich nichts.
Also deswegen auch der.
Mein bester Freund, ja.
Mein neuer Freund ist einer der größten.
Entschuldigung, Christian, falls du das je hören willst, ich habe den Titel falsch gesagt, aber du weißt, was ich meine.
Ja, das habe ich ja wirklich zum Umfallen aufgeschaut.
Ja. Also, das haben wir jetzt mal
ein paar Comedians erwähnt
oder sagen wir mal, was heißt erwähnt, einfach die wir halt besonders.
Ja, das sind so viele wahrscheinlich, wo ich dann schon wieder Will Ferrell zum Beispiel. Wenn ich jetzt so kurz so Paul Rudd, Will Ferrell, Will Ferrell, genial. Schon wieder vergessen.
Ja, aber jetzt kommen wir dann letztendlich zu dem.
Inzwischen habe ich davor schon Angst, muss ich sagen.
Ja, das ist gut. Das ist schön, dass du mal Angst hast. Das kenne ich gar nicht so. Ja. Wir kommen zum Quiz. Ich gucke mal, ob ich über eins meiner wunderbaren Instrumente mal wieder einsetze. Was habe ich beim letzten Mal? Weiß ich gar nicht.
Das Filmquiz.
Genau. Boah, was ein geiler Trailer. So.
Trailer.
Jingle oder Trailer. Scheißegal.
Jingle. Heute gibt's ein Jingle. Jetzt spielen wir mal den Jingle ein. Der Papa hat gerade den Jingle eingespielt, gell? So, legen wir los.
Genau, den Schwaben merke ich mir mal, falls du wieder verlierst.
Sehe schon, wenn nächste Woche Rush Hour zusammenfassen muss. Naja, gut.
Rush Hour, genau, das ist nächste Woche dran. Da geht es um andere Werte
bei
dem Film. Aber da sind wir nächste Woche dran mit beschäftigt, genau. Willst du dann anfangen, ich bin sicher, dass du, ich erkenne die Fragen hier schon, ich bin sicher, dass du das diesmal abräumst. Um dich mal so ein bisschen sicher zu machen.
Jim Carreys Paradefigur der Grinch kam 2018 als Animationsfilm in die Kinos. Wer sprach dort den deutschen Grinch?
Wenn es der Typ, der ihn immer spricht?
Ist jemand, den man kennt.
Okay.
Und hat auch schon öfter mal was synchronisiert. Im deutschen Animationsbereich.
Okay, da gibt es jetzt ein. Aber Rick hat ihn nicht gesprochen. Nee, Rick hat ihn nicht, das glaube ich.
Hör jetzt auf mit diesen Suggestiv-. Nee, der war es nicht, ne? Der war es auch nicht, ne?
Bastian Pastewka.
Nein, falsch, Otto Walkes.
Okay. Gut. Also.
Im Original, im Englischen, war es im Übrigen Benedict Cumberbatch, der Dr. Strange spielt. Okay.
Also. Gut. Welche grantige Figur verkörperten sowohl Jim Carrey als auch How I Met Your Mother Star Neil Patrick Harris?
Lemony Snicket, also beziehungsweise nicht Lemony Snicket, sondern diesen Onkel Olaf.
Graf Olaf, ja, das lasse ich durchgehen. Gerade so. Genau, 1-0 für dich. Okay, gut.
Gut. Jim Carrey ist in Der unglaubliche Burt Wonderstone der Widersacher von Steve Carell. Welcher deutsche Comedian spielt dort auch mit? Dem Comedian gelang der Durchbruch mit einer Pro-7-Serie.
Mit einer Pro-7-Serie? Bully.
Das stimmt. Scheiße. Das ist ein Kacktipp. Redaktion, das ist ein Kacktipp gewesen.
Nein, das ist ein super Tipp gewesen. Sonst ich habe von dem ganzen Film noch nichts gehört. Also.
Da haben auch Olivia Wilde, Steve Buscemi und James Gandolfini mitgespielt.
Ja, also und Bully.
Was ein Line-Up, Alter.
Und da kann Bully später sagen, da habe ich auch mitgespielt mit James Gandolfini.
James Gandolfini auch leider verstorben.
Ja,
aus Sopranos.
Ja.
Fuck.
So. Was wusste ich gerade? Ich muss Bully mal
SMS schreiben, weil wir können uns.
Ja, Bulli, du warst ein alter Kumpel von. Genau, das ist ganz peinlich, so Name-Dropping jetzt, genau. Ja, so. Das hat unser früherer Manager immer gemacht. Der hat dann immer, sobald wir im Taxi saßen, hat er einfach so gesagt, ich muss Nena noch anrufen nachher.
Das ist kein cool. Im Übrigen 2021, 22, kein cooler Satz mehr. Ich muss Nena anrufen. Das kann er ja mal sagen. Kann mal gucken, fahren wir jetzt mal im Taxi nach Wien.
Genau. Also von daher, es tut mir leid, ich wollte jetzt kein Name-Dropping veranstalten mit Bulli. Mit dem ich sehr gut befreundet bin. Genau. So, die Truman Show. Drehbuchautor Andrew Niccol gelang ein Jahr zuvor mit einem Sci-Fi-Film der Durchbruch. Wie heißt der Film? Die Hauptrollen spielten Ethan Hawke, Uma Thurman und Jude Law.
Gattaca?
Ja.
Ah.
Zweiter Punkt für dich.
Gut. Dritte Frage. Was fängt Jim Carrey in Bruce Allmächtig mit einem imaginären Lasso, um seine Freundin zu beeindrucken?
Tipp.
Die Szene findet auf einem Balkon statt.
Ich habe den vor 100 Jahren gesehen. Ich kann nur raten, eine Wolke.
Fast. Mond.
Okay. Halber Punkt.
Nee.
Ist ja eh egal. Du hast ja
die Wolke
schon,
ist nicht der Mond.
Du hast ja schon, eh schon gewonnen. Du kriegst jetzt noch
keinen halben Punkt.
Ja,
stell mir noch die dritte Frage, bitte.
Also, 2021 kam mit Free Guy ein Film in die Kinos, in dem der Protagonist ebenfalls unwissentlich in einer falschen Realität lebt. Welcher Marvel-Star hatte einer... Und dann hat der Drucker ausgesetzt.
Ah, aber es war Captain America, beziehungsweise ja,
genau.
Chris Evans.
Ja, genau. Ja, genau.
Ding, 3-1 ja. Gewonnen.
Ja, okay. Ja, schade.
Ja, schade, Papa.
Ja.
Das ist ja blöd gelaufen.
Ist halt, kommt mir dein Trauma quasi beseitigt.
Quasi 2022 lieb ich jetzt schon als Jahr.
Eine Woche ich weiß noch nicht, geil. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Genau. Max, es war ein Füllhorn, aber dieser Film und dieser Schauspieler, Jim Carrey, das war zu erwarten.
Gibt auch viel her.
Das gibt viel her. Und wie du richtig gesagt hast, wahrscheinlich haben wir nur an der Schale gekratzt,
ja,
an dem, was da noch an Inhalten im großen Ei steckt.
Mir fallen auch die ganze Zeit nur Comedians ein. Jack Black so zum Beispiel.
Ja, Jack Black, den haben wir vergessen. Jack Black ist mega wichtig.
Himmel, Herrgott.
Ja.
Naja, Ben Stiller.
Heinz Erhardt.
Ach ja, toll. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute
einen
Strichchen dran,
Haken dran
und dann.
Vielen Dank, Max. Hat riesen Spaß gemacht und war echt ein intensives,
auch
volles
gefreut.
Paket.
Nächste Woche dann mit Rush Hour.
Ja.
Der läuft dann auch bei Kabel 1.
Ja, ich bin Jackie Kahn-Fan.
Das ist der berühmte Fußballtorwart, ne? Jackie Kahn,
genau. Jackie Chan. Jackie Kahn, ja, mein Jackie Gott. Leck mich am Arsch. Wenn ihr einen in diesem Podcast das Recht hat, Namen falsch auszusprechen,
dann Chris Tuk-Tuk. Der hat auch noch mitgespielt.
Chris Tuk-Tuk.
Und Jackie Chan, da freuen wir uns drauf.
Leck mich echt voll am Arsch. Oh Mann. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Auf Jackie Chan und Chris Tuk-Tuk. So.
Daumen nach oben.
Ja,
das war mir ein Fest.
Ja, bis bald wieder.
Bis bald wieder. Ciao.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kaleidosphere.